Willkommen zu einem weiteren Channel 9 Video, diesmal mit dem Thema SQL Server 2012 und 2014 Hochverfügbarkeit. Mein Name ist Rick Kutscherer, ich bin MVP und seit 10 Jahren Datenbankadministrator im SQL-Bereich und arbeite jetzt seit der ersten Beta mit 2012, seit der ersten Beta mit 2014. Ich werde euch jetzt erzählen, was hier die Neuerungen sind und wie das Thema so ausschaut. Eines der Themen bei jeder Hochverfügbarkeit ist die berühmten Neuner, sprich wie viel Verfügbarkeit bekommt man hin, von 90% bis 99,999 oder, wie es ein Kollege von mir mal so schön zu sagen pflegte, es gibt auch die Verfügbarkeit, wo keine Neuner vorkommen, nämlich dann, wenn man 100% Uptime erreicht, was natürlich für jeden Sysadmin der große Traum ist. Aber Uptime allein ist nicht genug in der heutigen Zeit. Man muss auch darauf schauen, dass die Produktivität stimmt, sprich, dass man mit den wenigen Ressourcen, die man heute zur Verfügung hat, vor allem am Personal, diese Dinge dann auch managen kann und auch die Hardware entsprechend auslastet, weil die Zeiten, wo man einfach einen zweiten Server als Cold Standby daneben stehen lassen konnte, sind leider Gottes lang vorbei. Was bedeutet jetzt höhere Uptime? Höhere Uptime hat mehrere Aspekte. Das eine ist, natürlich muss man das im Produkt unterstützen, sprich eine Form von Failover-Szenarien anbieten, und ich gehe auf die dann noch näher ein. Es ist aber auch ein Thema in der heutigen Zeit, wie man das mit Patch-Management macht. Und hier ist es gerade sehr wichtig, dass auch das Betriebssystem darunter möglichst wenig Downtime durch Patches generiert. Da ist gerade zu erwähnen, Windows Server Core und SQL Server seit der Version 2012 unterstützt eine Installation auf Windows Server Core und kann damit bis zu 50-60% weniger Patches auskommen. Das dritte Thema ist natürlich nicht nur, wie patche ich das Betriebssystem und wie halte ich den Server an sich verfügbar, sondern auch, wie kann ich meine Applikationswartungen durchführen, ohne dafür Downtimes zu benötigen. Und da ist ein ganz großes Thema Online Operations, so wie zum Beispiel, wenn ich einen Index neu aufbauen will, dass ich dadurch keine Table Logs generiere. Und auch hier gibt es weitere Verbesserungen im SQL Server. Aber ich möchte jetzt in erster Linie mal auf die Hochverfügbarkeitsfeatures eingehen, die hier so schön unter dem Schlagwort Always On genannt sind. Und gleich einmal vorwegschicken: Always On ist ein etwas zweiseitig benutzter Begriff. Es gibt viele Leute in der Community, leider neige ich auch dazu, also verzeihen Sie mir von vornherein den Fehler hier, die Always On gleichsetzen mit der neuen Technologie der Availability Groups, zu denen ich noch kommen werde. Always On bedeutet aber in Wirklichkeit die gesamte Menge an Hochverfügbarkeitsfeatures, sprich Clustering, Availability Groups, auch Logshipping fällt unter das Thema, und alles, was halt in dem Umfeld Availability hineinfällt, ist jetzt unter dem Schlagwort Always On zusammengefasst. Gut, wofür steht Always On? Es geht um höhere Produktivität, höhere Uptime und Scaling-Features, die jetzt neu dazugekommen sind. Produktivität in dem Sinne, man hat alles unter ein Dach zusammengefasst, damit nicht viele verschiedene Arten von Verfügbarkeitstools, von Management-Tools notwendig sind, um die verschiedenen Arten von Hochverfügbarkeit am Leben zu halten. Es ist alles integriert in eine Management-Lösung und die gilt dann für alle diese Lösungen. Man kann mit Active Secondaries in den Availability Groups, auf die ich dann noch im Detail eingehen werde, jetzt auch die Secondary Hardware, also die Standby Hardware, die früher immer nur als passiver Node daneben gestanden ist, verwenden, um Read-Only Workload darauf zu fahren und dann auch Backups auf diesen Nodes auszulagern. Aber auch dazu komme ich später noch im Detail. Etwas näher zum Thema Produktivität und Monitoring. Es war in früherer Zeit immer sehr mühsam, Hochverfügbarkeitslösungen anzusehen und den Gesundheitszustand dieser Lösungen herauszufinden. Also im Speziellen, was bedeutet es, wenn man einen Failover machen muss, wie gut ist die Synchronisation, wie weit hängen meine passiven Nodes hinten nach. Dieses Thema hat sich deutlich vereinfacht. mit dem Always-on-Dashboard, in dem man auf einen Blick diese ganze Übersicht sieht mit allen Nodes, mit allen Stati und auch in den Details dann sofort darauf reagieren kann, wenn irgendwas nicht stimmen sollte. Außerdem, wie in fast allen Microsoft-Produkten heutzutage, gibt es eine volle Integration in PowerShell. Das heißt, alles, was man heute in TSQL machen kann, kann man inzwischen auch mit PowerShell-Skripts tun. Und natürlich, muss man fast schon nicht mehr erwähnen, SQL Server ist natürlich voll integriert in System Center Operations Manager. Es gibt ein entsprechendes Management Pack. Ein weiteres Thema bei Hochverfügbarkeit war bisher immer, ich brauche, um Hochverfügbarkeit zu gewährleisten, zumindest eine zweite Hardware, eine zweite Box, damit, falls die Hardware eingeht, ich eine Möglichkeit habe, umzuschalten. Das hat in der Vergangenheit immer bedeutet, dass ich einen Server, der normalerweise nicht gerade billig ist, gerade wenn man von Datenbanken redet, an der Seite stehen habe, der eigentlich den ganzen Tag nichts tut und in meinem Rechenzentrum verstaubt. Im Kostendruck, der heutzutage herrscht, ist das ein Szenario, das sich nicht mehr viele Leute leisten wollen und das immer mehr in die Kritik gekommen ist. Deswegen war es auch ein Ziel von SQL Server 2012, hier eine Verbesserung der Hardwareauslastung zu schaffen. Und das ist im Zuge von Always On Availability Groups im Speziellen mit zwei Dingen passiert. Das erste ist, dass man die Möglichkeit geschaffen hat, Queries, die nur lesend auf die Datenbank zuzugreifen, Queries, die nur lesend auf die Datenbank zugreifen, aus dem Primary herauszunehmen und auf einem der Standby-Server ablaufen zu lassen. Damit entlastet man den Primary und hat gleichzeitig eine neue Verwendung für die Secondaries. Das ist das klassische Thema von Data Warehouse-ähnlichen Queries, Reporting-Workloads und ähnlichem. Das andere Thema in Hardware Utilization ist, dass ich auch in der Lage bin, das Storage auf der anderen Seite jetzt gut auszunutzen, indem man mit Always On Availability Groups auch die Backups nicht mehr am Primary machen muss, sondern am Secondary ablaufen lassen kann. Dazu gibt es ein paar Einschränkungen. Es geht hier nur um Full Backups und Transaction Log Backups. Differential Backups sind momentan noch nicht supported. Zusätzlich hat man das Thema aufgegriffen, um Möglichkeiten zu schaffen, schnellere Failovers zu machen. Denn eines der größten Probleme in jeder Cluster-Umgebung und jeder Cluster-Admin weiß das, ist, dass ein Failover eine gewisse Zeit braucht und vor allem die Availability dadurch gekennzeichnet ist, dass nicht nur das Service hochfahren muss, sondern auch alle im Service laufenden Prozesse dann wieder in Gang kommen müssen. Also sprich in einem SQL-Server-Umfeld, die Datenbank muss durch Recovery, danach muss der Bufferpool wieder aufgefüllt werden, damit man nicht so viel Disk-Zugriffe hat. Das alles hat man versucht mit SQL 2012 und den Availability Groups zu verbessern. Was sind jetzt die Möglichkeiten, die ich für Verfügbarkeit im Speziellen im SQL Server Produkt habe? Das eine ist, dass es mit SQL Server 2012 möglich geworden ist, Multi-Site Failover Cluster Instances zu machen. Was ist eine Failover Cluster Instance? Das, was man schon unter SQL 2000 und davor als SQL Server Cluster kannte. Es geht wirklich darum, eine komplette SQL Server Instanz, so wie sie ist, von einem Node auf den anderen Node zu verschieben. Inklusive dem Agent, allen Jobs, allen Einstellungen, Logins etc. Das heißt, es geht hier wirklich um einen Instance-Level-Hochverfügbarkeit. Um das zu gewährleisten, braucht man einen gesharten Storage. Das ist das typische Thema eines SANs. Was auch bedeutet, wenn ich das Ganze im Disaster Recovery-Fall machen möchte, sprich über mehrere Datacenter hinweg, muss ich dieses SAN zwischen den Datacentern replizieren. Die große Erweiterung, viele werden jetzt sagen, das konnte man früher ja auch schon. Die große Erweiterung ist, dass ich diese Failover Cluster Instances jetzt nicht mehr in ein Single Subnet, also sprich in einen gleichen IP-Adressraum halten muss, sondern in der Lage bin, verschiedene Nodes in verschiedenen IP-Adress-Ranges zu verwenden und auch einen Failover über diese IP-Adress-Ranges durchzuführen. Das zweite Technologiethema, auf das ich schon mehrfach referenziert habe, ist die Availability Group. Die ist so mehr oder weniger das Nachfolgestück von Database Mirroring mit vielen Erweiterungen. Das heißt, es geht um eine Lösung, die nicht auf geshared Storage aufbaut, eine Lösung, die nicht auf der Instanz des SQL-Servers aufbaut, sondern auf Datenbanken bzw. Gruppen von Datenbanken. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, eine Lösung, die mir die Möglichkeit schafft, dann mit diesen Datenbanken auch mehr zu tun. Denn der große Unterschied, der sich hier bietet in der Technologie ist, in einer Failover Cluster Instance ist der SQL Server Service nur auf dem Node gestartet, auf dem die Instanz gerade läuft. Bei einer Availability Group läuft der Service an sich auf beiden Nodes oder auf allen Nodes in einem Mehrnode-Cluster. Das heißt, der SQL Server kann dort arbeiten. Ich habe von Start weg bereits eine Active-Active-Konfiguration, in der ich dann eben Read-Workloads und ähnliches machen kann. Eine der Voraussetzungen, damit das funktioniert, und ich habe es auf der Slide hier, ist, dass diese Datenbanken alle in Full-Recovery-Mode sein müssen. Warum das so ist, erkläre ich später noch. Und man kann das Ganze dann natürlich auch mischen in der Form, dass man für lokale Hochverfügbarkeit einen Cluster mit Shared Storage baut und dann über die Datacenter-Grenze hinweg Availability Groups macht. Sprich, ich habe auf der einen Seite einen Cluster, auf der anderen Seite einen Cluster und mache dazwischen eine Availability Group, die zwischen den Clustern hin und her failovern kann. Auch dazu brauche ich natürlich Full Recovery Model in der Datenbank, weil die Availability Group ja trotzdem noch involviert ist und ich damit ein Full Recovery Model vorausgesetzt habe. Gut, gehen wir ein bisschen näher auf Availability Groups ein. Ich habe schon gesagt, Availability Groups sind so mehr oder weniger das Nachfolgefeature von Database Mirroring. Ein bisschen gepaart mit Features, die aus dem Cluster herauskommen. Best-of-breed-Technologie könnte man hier sagen, man nimmt die Flexibilität von Mirroring und die Tatsache, dass man kein Shared Storage hat, die im Mirroring ja immer der große Vorteil war, und geht auf die andere Seite und nimmt sich eine Listener-IP-Adresse, sprich eine IP-Adresse, auf die der Client connecten kann, was man früher aus dem Cluster gekannt hat. Zusätzlich dazu hat man jetzt die Möglichkeit geschaffen, Gruppen von Datenbanken zusammenzuhalten, was im Mirroring nicht möglich war, damit diese Datenbanken immer auf dem gleichen Node laufen und gemeinsam failovern. Außerdem, und das war einer der großen Kritikpunkte von Datenbank-Mirroring bisher, gab es bei Mirroring ja nur einen Secondary, das heißt Multi-Failover-Szenarien waren nicht möglich. Ich habe mit SQL Server 2012 die Möglichkeit, bis zu 4 Secondaries, also sprich insgesamt 5 Kopien der Datenbank zu halten. Und da ist auch gleich der erste Neuerung von SQL Server 2012 in dem Umfeld. Mit 2014 im Umfeld, im Unterschied zu 2012, habe ich dort die Möglichkeit, bis zu 8 Kopien der gleichen Datenbank zu halten, sprich einen Primary und 7 Secondaries. Ich habe die Möglichkeit, diese Synchronisation entweder synchron oder asynchron zu machen. Synchron bedeutet, dass eine Transaktion erst committieren kann, wenn der Secondary auch diese Transaktion in sein Log geschrieben hat und damit ein Failover ohne Datenverlust möglich wird. Asynchron bedeutet gerade über längere Strecken hinweg, dass ich die Datenbanken nicht warten lasse auf das Commit vom Secondary und der Secondary damit ein paar Sekunden hinten nachhängen kann. In das Protokoll eingebaut ist natürlich auch Encryption und Compression, um die Belastung am Netzwerk möglichst gering zu halten. Und wie man es natürlich auch schon von Mirroring kennt, Automatic Page Repair und Failover-Konzepte, Automatic Failover, Manual Failover. Als Thema der Produktivitätssteigerung hat man sich darauf verständigt, nicht mehr eigene Tools zu verwenden, um diese Sachen zu monitoren. Mirroring gab es ja den Database Mirroring Monitor als eigenständiges Tool innerhalb vom SQL Management Studio. Diese Dinge sind jetzt alle integriert und verhalten sich ähnlich, wie man es von Clustern gewohnt ist, beziehungsweise wie man es auch von anderen Features in SQL gewohnt ist. Man hat einen Configuration Wizard, es gibt die Dashboards, die ich vorher schon kurz hergezeigt habe. Es gibt eine tiefere Integration in System Center, Operations Manager, einiges an Diagnostik-Features, mengenweise DMVs und ähnliches. Und was auch unter Integration fällt, im Database Mirroring war es noch so, dass eine Applikation, die mit Mirroring gearbeitet hat, damit auch umgehen können musste. Das heißt, im Speziellen bei einem aktuellen Treiber musste ich ein zusätzliches Attribut in den Connection String einfügen, damit Mirroring unterstützt war. Diese Notwendigkeit ist weggefallen, indem man jetzt eben einen virtuellen Servernamen verwendet, mit dem die Applikationen sprechen können. Zum Thema Effizienzsteigerung, auch das habe ich vorher schon kurz angesprochen, Es gibt jetzt die Möglichkeit, Secondaries zu verwenden, um davon zu lesen. Auch dieses Konzept ist nicht ganz neu, das gab es unter Database Mirroring schon, allerdings nur in Kombination mit Snapshots, wo ich einen einmaligen Stand der Daten hatte und keine neuen Daten danach gesehen habe. Das geht jetzt native, man kann auf die Datenbank zugreifen und sieht die Daten, die gerade zu dem Zeitpunkt aktuell sind. Es ist nicht 100% aktuell, ich habe nachher noch ein Slide zu dem Thema, warum, aber man kriegt nie Real-Time-Daten aus dem Thema. Backup von Secondary habe ich auch schon erwähnt, auch dazu komme ich nachher noch ein bisschen im Detail. Und natürlich, auch das habe ich schon kurz gesagt, PowerShell-Integration auch für Availability Groups in allen Bereichen. Den Listener habe ich schon kurz erwähnt. Hier jetzt die Idee, die dahinter steckt. Früher war es bei Database Mirroring so, dass ich eben einen Primary und einen Failover-Partner eintragen musste und im Connection String de facto der physische Servername meines Datenbankservers drinnen stand. Also in dem Fall würde es heißen, Server ist Server A, Failover-Partner ist Server B. Was ich in den Availability Groups jetzt tun kann, ist einen Virtual Network Name darüber zu setzen, wie man früher aus Failover Cluster Instanzen gekannt hat. In dem Fall ist es jetzt TechListener 1 und gebe in der Applikation diesen Listener als Servernamen an. Und wenn mir dann ein Node fehlt, dann macht die Availability Group ein Failover, wie man es schon von Mirroring gewohnt war. Aber es geht eben nicht nur die Availability Group auf den anderen Node über, sondern auch der Listener und damit verbunden die IP-Adresse. Das heißt, für die Applikation stellt das zwar eine kurze Unterbrechung der Verbindung dar, im Normalfall reden wir von 2 bis 3 Sekunden, die dieser Failover dauert, aber danach erreiche ich unter der gleichen IP-Adresse und unter dem gleichen Namen den Server wieder und kann mich ganz normal weiter darauf connecten. Was bedeutet, die Applikation muss diese Technologie nicht verstehen, das funktioniert einfach seamless, ohne dass die Applikation überhaupt mitbekommt. Wie funktioniert das unter der Haube? Im Unterschied zu Failover-Cluster-Instanzen, wo die Datensynchronisation in dem Sinne passiert, dass ich ein darunterliegendes Storage-Device habe, das für alle Nodes gleich ist, baut die Availability Group, ähnlich wie Mirroring, aufs Transaction Log auf. Das heißt, was passiert ist, dass eine Transaktion, die ins Transaction Log geschrieben wird, genau in der gleichen Form über das Netzwerk synchronisiert wird und auf den Secondaries dann, das Konzept nennt sich Redo Thread, also wieder aufgeholt wird, nachgefahren wird, so ähnlich wie es bei einem Recovery der Datenbank passieren würde. Eines der Themen, das hier dazugekommen ist und die Notwendigkeit ergibt sich alleine schon, wie wir aus der vorherigen Folie gesehen haben, am Failover einer IP-Adresse, ist, dass diese Availability Group jetzt in einem Windows Server Failover Cluster betrieben werden muss. Vorsicht hier auch wieder auf Begrifflichkeiten, ein SQL Server Failover Cluster Instance und ein Windows Server Failover Cluster sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Windows Server Failover Cluster ist ein Feature von Windows Server, der eben so Dinge wie IP-Adressen, Failover und Quorum-Management und solche Dinge unterstützt. Availability Groups verwenden diesen Failover-Cluster für Quorum-Management, für Datensynchronisation und natürlich auch für das IP-Adressen- und Namens-Failover. Das hat eine Menge Abhängigkeiten, mit die man sich damit eingetreten hat, nämlich zum Beispiel, wenn man auf dieses HA und DR-Szenario zurückgeht, das ich vorher kurz erwähnt habe, 2 Cluster in den unterschiedlichen Locations und eine Availability Group oben drüber, dann heißt das jetzt aus einem Clustering-Perspektive, dass alle diese Nodes im gleichen Windows Server Failover Cluster liegen müssen, damit das funktioniert. Das hat Abhängigkeiten zu Quorum bilden, das hat Abhängigkeiten zu der Anzahl der Nodes, die ich in diesem Cluster brauche und noch einiges mehr. Grundsätzlich ist es aber so, dass man hier auf diese Technologie gesetzt hat von SQL-Seite aus, weil es eine sehr bewährte Technologie ist. Clustering wurde eingeführt mit Windows NT 4.0 und ist inzwischen das Standard-Hochverfügbarkeits-Instrumentarium für so ziemlich jedes Microsoft-Produkt, hier in der Exchange, Hyper-V und ähnliches erwähnt. Und auch für SQL Server war Clustering schon immer eine Basis für Hochverfügbarkeit, wie man von den Failover-Cluster-Instances weiß. Ich habe schon erwähnt, dass die Availability Groups Mirroring ablösen als Technologie, die im SQL 2005 gekommen ist. Es sei ja noch dazu gesagt, Database Mirroring existiert natürlich noch, sowohl in 2012 als auch in 2014. Allerdings ist es offiziell deprecated, das heißt, die Frage ist, wie lange es in Zukunft noch existieren wird. Es gibt noch ein paar Szenarien, in denen Mirroring notwendig sein könnte. Ich denke hier nur an Szenarien, wo keine Domäne verfügbar ist. Aber es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Versionen auch diese Lücken geschlossen werden und dann Mirroring irgendwann einmal aussterben wird. Und wie gesagt, es gibt genug Szenarien, wo Mirroring einfach mit Problemen zu kämpfen hat, mit Einschränkungen zu kämpfen hat, die man momentan nicht anders beheben konnte. Ein wesentlicher Hinweis hier zu dieser Slide: Availability Groups und Mirroring sind gegenseitig ausschließend. Das heißt, eine Datenbank, die gemirrert ist, kann nicht in einer Availability Group sein. Eine Datenbank in einer Availability Group kann man nicht mirrern. Sollte normalerweise auch nicht notwendig sein, aber der Vollständigkeit halber erwähnt. Jetzt komme ich noch einmal zu dem Thema Active Secondaries und Readable Secondaries, wie sie auch genannt werden. Was war die Idee hier dahinter? Wie schon erwähnt, geht es um Hardware-Auslastung. Es geht aber auch um andere Szenarien, wie zum Beispiel das Thema, ich habe einen zentralen Standort, wo ich meine Auftragsdatenbank speichere und dann habe ich meine Außenstellen, die zum Beispiel Lagerstände oder ähnliches abrufen wollen aus dieser Datenbank heraus. Das kann man natürlich mit Replikationsszenarien sehr gut lösen. In manchen Fällen war es aber so, dass man durch die Anforderungen an Latenzzeiten mit Replikation nicht sehr weit gekommen ist. Hier hat Always On Availability Groups eine Lücke geschlossen, dass man jetzt mehrere Datenbanken über mehrere Standorte wirklich synchron halten kann. Und wir reden hier von Latencies im paar Sekundenbereich bestenfalls. Und dann diese Lagerstände, die man ja normalerweise nicht verändert, primär, sondern nur auslesen will, aus den Secondaries herauslesen kann. Es ist hier auch die Möglichkeit dann geschaffen worden zu sagen, ich gehe bewusst so weit, dass ich als Applikation bereits sage, ich will nur lesen und das System weist mir damit sofort einen anderen Node zu, um auch die Belastung am Primary Node niedrig zu halten. Das Feature nennt sich Read-Only Routing und ist mit SQL Server 2012 ins Produkt hineingekommen. Und dann kam noch das Thema Backup Offloading dazu, wenn man auch gesagt hat, eine Standard-Workload, die viel von den Disken liest und auch schreibt in unterschiedlicher Form, wird beeinträchtigt dadurch, wenn ein Backup hier Stream-Reads von allen Disken macht. Deswegen lässt man das Backup auf einem Secondary machen, guterweise auf einem asynchronen Secondary, der keinen Einfluss auf den Primary nehmen kann in diesem Fall, was dann dazu führt, dass die Primary-Workload durch das Backup nicht weiter verlangsamt wird. Wie schaut das Szenario jetzt aus? Ich habe meinen Primary und Secondary in dieses Szenario aufgezogen mit zwei Datenbanken in einer Availability Group. Alle schreibenden Transaktionen arbeiten natürlich am Primary, aber meine Reporting Workloads können hier am Secondary zu liegen kommen. Und das Schöne an Read-Only Routing ist, wenn mir meine Primärinstanz fehlt, macht mir der Cluster natürlich einen Failover des Systems, einen Rollenswitch, dass jetzt der Primary auf der anderen Seite läuft. Und wenn ich dann meine Verbindung wieder hergestellt habe und mein erster Server immer noch der Secondary ist, stellt mir Read-Only Routing sicher, dass meine Reports auch tatsächlich wieder auf dem Secondary zum Liegen kommen und nicht aufgrund von fix eingetragenen Servernamen am Primary bleiben. Wie schaut das jetzt aus von der Technologie und warum habe ich Latenzen? Um das Thema der Latenz zu erklären, muss man ein bisschen hineinschauen, wie dieses System unter der Haube tatsächlich funktioniert. Wenn ich heute eine Transaktion schreibe, dann kommt sie zuerst einmal in den Logcache. Das heißt, jede Änderung in der Datenbank geht zuerst in einen Cache in Memory. Dieser Cache wird dann auf zwei Weisen weiterverarbeitet. Das eine ist, er geht in den Pool, der in weiterer Folge übers Netzwerk an die Synchronous und Asynchronous Secondaries übertragen wird. Das zweite ist, dieser Cache wird zu irgendeinem Zeitpunkt auf die Disk geschrieben. Zu irgendeinem Zeitpunkt deswegen, weil es Szenarien geben kann, in denen das nicht sofort passiert. Normalerweise geht man aber davon aus, dass es in dem Moment, wo ich einen Logcache schreibe, auch auf die Disk geschrieben wird. Spätestens, wenn ein Commit-Kommando kommt, muss das Kommando durch den Logcache durch auf die Logplatte geschrieben werden. Was weiter passiert ist, dass der Secondary das Log bekommt und in seinen eigenen Logcache schreibt. Von dort geht es einerseits auch dort hinunter auf die Disk, was vor allem beim Commit-Kommando notwendig ist, damit das Commit auch auf der anderen Seite fertig wird. Und parallel dazu wird dieser Datenstrom in den Redo-Thread geschrieben, der dann die Daten in weiterer Folge über die Page-Commands in die sekundäre Datenbank hineinschreibt. Warum ist das ein bisschen anders als am Primary? Am Primary ist es so, dass de facto das Kommando erst zurückkommt an den User, wenn auch die Pages bereits abgedatet wurden. Am Secondary stelle ich zwar sicher in einem synchronen Fall, dass die Daten am Logcache und auf der Logplatte angekommen sind, aber es wird nicht sichergestellt, dass auch die Pages bereits nachgefahren wurden. Das heißt, es kann hier passieren, dass diese Redo-Threads ein bisschen hinten nachhängen. Normalerweise reden wir von wenigen Sekunden, bis die Pages lesbar sind und damit der Readable Secondary diese Dinge auch aufgreifen kann. Im Fall eines Commits ist es natürlich so, dass das Log geflasht werden muss, bevor ich weiter tun kann. Und ich muss auch das Log-Harden-Commit von der anderen Seite bekommen im Fall eines Sync-Secondaries, ansonsten kann meine Transaktion nicht sauber beenden. Das Thema Client-Connectivity, als nächsten Punkt habe ich schon kurz angesprochen. Es gibt die Listener als den zentralen Weg, sich auf eine Availability-Group zu verbinden. Und das funktioniert jetzt sowohl für Read-Only als auch für Read-Write-Workloads. Jetzt kann man sich in erster Linie mal die Frage stellen, wie funktioniert das, weil der Listener hat ja nur eine IP-Adresse und die liegt nur auf einem Node. Die Idee, die man hier hat, ist, ich connecte mich auf den Listener und nicht mehr über Failover-Partner-Connection-Strings wie früher. Dafür gebe ich bei einer Read-Only-Workload ein eigenes Flag in den Connection-String mit. Das Flag ist hier aufgeführt, das heißt Application Intent ist Read-Only. Wenn ich das mitgebe, routet mich das System automatisch vom Client-Treiber ausgehandelt auf einen anderen Server um. Das passiert transparent für die Applikation. Für Multi-Subnet-Szenarien, die natürlich bei Disaster Recovery notwendig sind, wurde ein weiteres Flag in die Client-Libraries eingeführt. Das heißt, Multi-Subnet-Failover ist true. Ich gehe nicht im Detail darauf ein, was im Hintergrund passiert. Die Idee dabei ist einfach die, dass man nicht an eine IP-Adresse connectet, sondern an mehrere und der Client, wenn er dieses Flag hat, alle IP-Adressen aus dem DNS auslesen kann und alle Adressen versucht, solange bis er eine findet, die gerade online ist. Ich habe schon mehrfach erwähnt, dass man Backups auslagern kann. Hier jetzt ein bisschen die Details dazu. Die Idee, die dahinter gesteckt ist, war, dass man den Primary nicht belasten sollte mit Backup-Workloads, weil man davon ausgeht, der Primary hat normalerweise genug zu tun, die normale Workload abzuhandeln und man den Secondary ja sowieso mehr oder weniger idle daneben stehen hat und für sowas verwenden kann. Das funktioniert für alle Backups, die nicht primär etwas verändern müssen in der Datenbank, deswegen gehen Differential Backups nicht. Also sie gehen nur für Full Backups und dort auch nur mit Copy Only und für Transaction Log Backups. Es ist auch so, dass dieses Backup Offloading Feature in die typischen Szenarien integriert wurde, das heißt zum Beispiel Log Shipping erkennt diese Konfiguration an und macht sein Backup automatisch auch nicht mehr vom Primary, sondern von einem Secondary, wenn es so eingestellt ist. Hier muss man aufpassen, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis am Rande, das heißt aber auch, wenn man dieses Feature aktiviert, muss man alle Backup-Jobs auf allen Servern einrichten. Sonst kann es passieren, dass man in einem Fall überhaupt keine Backups mehr schreibt, weil sich keiner der Server mehr zuständig fühlt und der, der zuständig wäre, keinen Backup-Job hat. Also hier bitte unbedingt vorsichtig sein. Ein bisschen zusammenfassend über Availability Groups. Worauf muss man aufpassen? Damit Availability Groups funktionieren, ähnlich wie es früher bei Failover Cluster Instances war, müssen alle SQL Server in der gleichen Windows-Domäne sein und noch mehr, es müssen alle SQL Server im gleichen Windows Server Failover Cluster verbunden sein. Das ist eine enorme Änderung gegenüber Database Mirroring, wo weder Domäne noch Failover-Clustering vorausgesetzt war. Das ist für diejenigen von Ihnen, die mehr aus dem Bereich der Failover-Cluster-Instances kommen, keine große Änderung, weil dort war es bisher auch schon so. Alle Datenbanken müssen im Full-Recovery-Mode sein. Das ist eine Voraussetzung, wenn man sich das Szenario davor anschaut, das ich hergezeigt habe, wie das System darunter funktioniert, ist es verständlich, weil nur bei Full-Recovery-Mode diese Transaktionsdaten auch tatsächlich immer gesichert weggeschrieben werden und damit synchronisiert werden können. Das ist die große Änderung gegenüber Failover-Cluster-Instances, wo das nicht vorausgesetzt wird. Hier wiederum für diejenigen, die Database Mirroring schon verwendet haben, dort war es bis heute schon so. Ein großer Unterschied, dessen man sich bewusst sein muss für Availability Groups gegenüber Failover Cluster ist, eine Availability Group arbeitet nicht auf Instanzebene, sondern auf Datenbankebene. Das Failover System ist also eine einzelne Datenbank oder eine Gruppe von Datenbanken. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich die Dinge, die nicht in der Datenbank selbst leben, so wie zum Beispiel Server Logins oder Jobs oder auch Endpoints und andere Serverobjekte wie Linked Server, nicht im Failover mit inbegriffen habe. Für diejenigen, die Failover Cluster Instances gewohnt sind, wo das automatisch mitkommt, sei hier Vorsicht geboten. Man muss diese Dinge manuell synchronisieren oder sich neue Hilfsmittel verwenden, wie zum Beispiel Content Databases, mit denen ich Logins und ähnliches bereits in die Datenbank selbst speichern kann. Für Jobs gibt es relativ einfache Wege, das zu tun, dafür gibt es Technetartikel und genügend Blog-Einträge, wie man das sauber und ohne großen Aufwand machen kann. Im Unterschied zu Logshipping sei erwähnt, dass zwar die gleiche Technologie dahinter steht, nämlich sprich das Transaction Log wird von der einen Seite auf die andere übertragen, aber Always-on-Availability-Groups haben hier nicht diese typische 15-Minuten-Verzögerung. Die Verzögerung, die da ist, ist im Redo-Thread maximal 2-3 Sekunden. Datensicherheitsmäßig kann man davon ausgehen, dass man in einem synchrones Mirror keinen Datenverlust haben wird. Und hier noch erwähnt, was ich vorher schon gesagt habe, wenn man Logshipping verwendet hat bisher und jetzt Availability Groups verwenden will, muss man natürlich aufpassen, dass man dann auch wieder Log-Backups macht. Das heißt, es empfiehlt sich durchaus, die Logshipping-Backup-Jobs weiterhin am Leben zu erhalten. Damit möchte ich das Thema Availability Groups abschließen. Und noch kurz zum Thema Failover-Cluster-Instanz kommen. Die große Änderung hier in SQL Server 2012 war, dass Failover-Cluster-Instances jetzt Multisite-Failover können in Form von Multi-Subnet-Failover. In 2008, Jahr 2 und davor war es noch so, wenn man über mehrere Datacenter hinweg failovern wollte, musste man ein gemeinsames WLAN über diese Datacenter spannen, sprich die gleichen IP-Adressen auf beiden Seiten zur Verfügung halten. Das ist heute nicht mehr so. Ich habe jetzt die Möglichkeit, auch mehrere IP-Adressen zu haben, mehrere Subnets zu haben und einen Seamless Failover dazwischen zu machen. Wie schaut das aus? Ich habe meine zwei Subnets verteilt, zum Beispiel hier ein 1068er Netz auf der einen Seite mit einem Namen, der heißt SQL Cluster. Wenn jetzt diese Site komplett failt, kann ich den Failover auf die andere Seite machen, wo ich mit einer anderen 192.168 in dem Fall IP-Adresse online komme, allerdings immer noch mit dem gleichen Netzwerknamen, nämlich SQL Cluster. Darunter brauche ich in dem Fall natürlich Sun Replication, sonst funktioniert das Ganze nicht. Erwähnt sei hier dadurch, dass es zwei unterschiedliche IP-Adressen sind, dass hier das gleiche gilt wie für Multisubnet Failover in der Availability Group, sprich ich muss diesen neuen Parameter Multisubnet Failover as true angeben, ansonsten habe ich mit DNS-Latenzen zu kämpfen. Wie schaut das im Cluster aus? Ich habe die beiden IP-Adressen und die haben einfach eine Oder-Verknüpfung dazwischen, sprich es geht entweder die eine oder die andere online im Cluster. Damit komme ich noch zu den kleinen Features, die hier dazugekommen sind mit SQL 2012. Für all jene, die Failover-Cluster-Instanzen betreiben, wird das jetzt vielleicht einen Hurra-Moment auslösen. Es war früher so, dass alle Datenbanken auf SAN-Disken liegen mussten. Man hat dieses System jetzt ein bisschen geändert. Die TempDB kann jetzt auch auf lokalen Disken liegen. Was hat das für einen Vorteil? Ich kann mir hier Solid-State-Devices verwenden, die im SAN ja eher kostspielig sind und damit mehr Geschwindigkeit auf die TempDB bringen. Wichtiges Thema dabei ist nur, der Laufwerkspfad zu allen Temp-Database auf allen Nodes muss gleich sein. Das heißt, ich muss den gleichen Laufwerksbuchstaben oder den gleichen Pfad zur Verfügung stellen können auf allen Nodes. Eine weitere Verbesserung in sowohl Failover Cluster als auch bei Availability Groups im Einsatz ist, dass bei SQL Server 2008 R2 es noch so war, dass es eine Menge an ungeplanten Failovers gegeben hat, aus dem Grund heraus, dass der Cluster nicht mehr getan hat beim Is-Alive-Check, als ein Select-Added-Server-Name abzusetzen, und wenn er von dem eine Antwort bekommen hat, ist er davon ausgegangen, dass der Server eh in Ordnung ist und hat nicht weiter nachgefragt. Bei Hochlast-Servern kann das schon mal passieren, dass er keine Antwort bekommen hat, beziehungsweise, was noch schlimmer war, manchmal noch eine Antwort bekommen hat, obwohl die Datenbank nicht mehr online war. Heute verwendet man mit 2012 SP-Server Diagnostics dafür, wo man die Möglichkeit hat, viele Parameter selbst einzustellen, so wie Timeouts und Wartezeiten und ähnliches, um hier das Failover besser steuern zu können. Damit möchte ich noch kurz auf die Änderungen eingehen, die mit 2014 gekommen sind, und hier vor allem zwei Dinge erwähnen. Das eine habe ich schon kurz erwähnt. Es gibt jetzt bei den Always-On Availability Groups die Möglichkeit, mehr Secondaries dazu zu schalten, nämlich nicht nur 4, sondern 7. Damit komme ich auf insgesamt 8 Kopien meiner Daten. Allerdings ist es weiterhin so, dass ich nur einen automatischen Failover-Partner haben kann, sprich, dass Failover immer nur zwischen zwei Nodes passiert und ich auch weiterhin nur zwei Nodes definieren kann, die synchron replizieren. Das heißt, ich habe insgesamt 3 Kopien der Daten, wo ich ohne Datenverlust leben kann. Das zweite Feature, in erster Linie interessant für all jene, die Failover Cluster Instances verwenden wollen. Failover Cluster Instance supportet jetzt Cluster Shared Volumes mit SQL 2014 und Windows Server 2012 R2. Das führt dazu, dass das Failover schneller funktioniert, insbesondere deswegen, weil die SAN-Loons nicht mehr failovern müssen, sondern über die CSVs einfach auf beiden Nodes schon verfügbar sind. Das führt weiters dazu, dass ich keine Laufwerksbuchstaben mehr benötige dafür, sondern über CSV-Pfade auf die Daten zugreifen kann. Das ist ein wichtiges Szenario, vor allem für all jene, die viele Instanzen auf der gleichen Box fahren wollen. Gut, damit kann ich jetzt abschließend nur den Call to Action an Sie weitergeben. SQL Server 2014 CTP2 ist gerade heraus und zum freien Download verfügbar. Schauen Sie sich's an, es ist ein nettes Produkt mit einigen Erweiterungen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.